Es gibt drei große Kapitel in der Bibel, die vom Hirte sprechen. Meistens ist der Aspekt auf dem guten Hirte, und das ist der Herr Jesus gemeint. Ich meine Johannes 10, Psalm 23, und es gibt ein drittes, das möchte ich uns heute Morgen lesen, und zwar das ist Hesekiel 34. Das ist eine Gegenüberstellung. Und das Wort des Herrn ging an mich folgendermaßen: Menschensohn, weissage gegen die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht Gott der Herr: Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Fette verzehrt ihr, mit der Wolle bekleidet ihr euch und das Gemäschete schlachtet ihr. Aber die Herde weidet ihr nicht. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verscheuchte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht ihr über sie. Und so haben sie sich zerstreut, weil sie ohne Hirten waren und sind allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden und haben sich zerstreut. Auf allen Bergen und hohen Hügeln irren meine Schafe umher und über das ganze Land sind meine Schafe zerstreut. Und niemand ist da, der nach ihnen fragt, niemand, der sie sucht. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind, ja, weil meine Schafe allen wilden Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil sie keinen Hirten haben und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragen, und weil die Hirten nur sich selbst weiden und nicht meine Schafe, so hört ihr Hirten das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich komme über die Hirten und will meine Schafe von ihren Händen fordern und will ihrem Schafeweiden ein Ende machen. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, denn ich will meine Schafe aus ihrem Maul erretten, dass sie ihnen künftig nicht mehr zum Fraß dienen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, da er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden, an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie aus den Völkern herausführen, aus den Ländern zusammenbringen und werde sie in ihr Land führen. Ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf einer guten Weide will ich sie weiden, und ihr Weideplatz soll auf den hohen Bergen Israels sein. Dort sollen sie sich auf einem guten Weideplatz lagern und auf den Bergen Israels fette Weide haben. Ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen, und das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Zu euch, meinen Schafen, spricht Gott der Herr: Siehe, ich will recht zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Widdern und den Ziegenböcken sprechen. Und ist es euch nicht genug, dass ihr eine so gute Weide abweidet, müsst ihr auch noch das übrige Weideland mit euren Füßen zertreten? Wenn ihr klare Wasser getrunken habt, müsst ihr dann das Übrige mit euren Füßen trüben, und sollen dann meine Schafe das abweiden, was ihr mit euren Füßen zertreten habt, und trinken, was ihr mit euren Füßen trübe gemacht habt? Darum, so spricht Gott der Herr zu ihnen: Sieh, ich will recht sprechen zwischen den fetten und den mageren Schafen. Weil ihr alle schwachen Schafe mit Seite und Schulter wegdrängt und mit euren Hörnern gestoßen habt, bis ihr sie hinausgetrieben hattet, so will ich meinen Schafen zu Hilfe kommen, dass sie künftig nicht mehr zur Beute werden sollen, und ich will recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen. Ich will einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der soll sie weiden und er soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein, und mein Knecht David soll Fürst sein in ihrer Mitte. Ich, der Herr, habe es gesagt. Ich will einen Friedensbund mit ihnen schließen und alle bösen Tiere im Lande ausrotten, dass sie in der Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und ihre Umgebung meines Hügels zum Segen setzen und will ihnen den Regen zu seiner Zeit herabsenden. Das sollen Regengüsse des Segens sein. Die Bäume des Feldes sollen ihre Früchte bringen, das Erdreich seinen Ertrag. Sie sollen sicher in ihrem Land wohnen und sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn ich die Balken ihres Joches zerbreche, sie aus der Hand derer errettet, die sie knechteten. Sie sollen künftig nicht mehr eine Beute der Heiden werden, noch sollen die wilden Tiere des Landes sie fressen, sondern sie sollen sicher wohnen und niemand wird sie erschrecken. Ich will ihnen auch eine Pflanzung erwecken zum Ruhm, dass sie nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden, die Schmähung der Heiden nicht mehr tragen müssen. So werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, bei ihnen bin und dass sie das Haus Israel, mein Volk sind, spricht Gott, der Herr. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide. Ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr. Natürlich ist dieses Kapitel in der direkten Prophetie zuerst einmal eine Weissagung über das, was Gott mit seinem auserwählten Volk Israel tun wird. Wir haben hier auch eindeutige Hinweise auf das tausendjährige Reich, auf Vers 27 und ähnliches. Das ist unstrittig. Aber wir wissen ja, dass das, was Israel in der Regel im Körper geschieht, uns im Geist geschieht. Wir haben hier, so wie es Hebräer 10,1 sagt, schattenbildliche Darstellungen. Die möchten wir uns jetzt einfach einmal ansehen. Und zwar, wenn man diese Kapitel liest, dann erschrickt man ja. Nicht nur, dass hier der gute Hirte, der Herr Jesus, dargestellt wird, sondern die Bibel stellt hier etwas gegenüber. Und zwar, sie stellt gegenüber Gott und den Mensch. Und sie stellt hier gegenüber Gott und den frommen Menschen. Sie sagt hier nicht die Gottlose, nicht die Heide, nicht die Bösen, sondern sie sagt hier die Leute, die sagen, wir sind Hirten. Die Leute, die sagen, wir sind fromm. Die Leute sagen, wir sind heilig. Die Leute sagen, wir dienen Gott. Er stellt die gegenüber. Und wenn man das liest, also es erschüttert mich, wenn ich so etwas lese, da muss ich sagen, ist denn der Mensch so verderbt? Ist denn auch der fromme Mensch so im Chaos ausgeliefert? Scheinbar. Und es gibt hier eine Parallelstelle in Jeremia 23. Dort wird Ähnliches angeführt. Und da kommt auch am Schluss dann der Spross, der Messias, der Zemach, der große Erlöser, der unsere Gerechtigkeit ist. Also Gott hat dann immer, wenn er das darstellt, am Schluss die perfekte Lösung, die Person Jesu Christi. Hier heißt es auch, weh dem Hirten, welche die Schafe meiner Herde verdorben und zerstreuen, spricht der Herr. Darum so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen. Sieh, ich werde an euch die Bosheit eurer Taten heimsuchen, spricht der Herr, und so weiter. Das ist ein ähnliches Kapitel, ist eine Parallelstelle. Ist es so schlimm? Ja, ist noch schlimmer. Lukas 13, die erste Verse. Ich möchte mal versuchen, es einzugrenzen, bevor wir zum großen Hirte gehen, zu der Lösung, die Gott uns gibt, privat. Ich sage ausdrücklich, privat. Lukas 13, 1 bis 9. Es war aber zur selben Zeit etliche eingetroffen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Opfern vermischt hatte. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, meint ihr, dass diese Galiläer größere Sünder gewesen sind als alle anderen Galiläer, weil sie so etwas erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Und jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie erschlug, meint ihr, dass diese schuldiger gewesen sind als alle anderen Leute, die in Jerusalem wohnen? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr alle auch so umkommen. Und er sagte dieses Gleichnis. Es hatte jemand einen Feigenbaum, der war in seinen Weinberg gepflanzt und er kam und suchte Frucht daran und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner. Siehe, 3 Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab. Warum macht er das Land unnütz? Er aber antwortete und spricht zu ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr, bis ich um ihn gegraben und Dünger gelegt habe, ob er vielleicht doch noch Frucht bringt. Wenn nicht, so haue ihn danach ab. Man sieht hier etwas und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Herr Jesus zeigt uns hier dem Gleichnis, dass Gott nicht nur Buße will. Und ich möchte jetzt einmal einfach betonen, dass ich viele Menschen kennengelernt habe, die haben ganz ernsthaft Buße getan, ihre Gesinnung geändert, haben Gott gedient und waren ganz strenge auch Leute, die nach vorne gingen oder waren Leute, die Prinzipien hatten. Aber die Bibel zeigt hier etwas und sagt, das reicht nicht. Das ist nur der Einstieg. Die Bibel sagt hier ganz klar, Gott sucht Frucht. Frucht ist der entscheidende Punkt. Und was Frucht ist, ist relativ einfach. Galater 5, 22, Friede, Freude. Und dann kommen die Dinge, das Zwischenmenschliche, Langmut, Güte, Treue. Also es sind viele Dinge, die hier eine Rolle spielen und Gott sucht die. Wenn man 1. Mose 4, Vers 8 und Vers 23 liest, das ist ja die Geschichte, Kain, Abel, nach dem Sündenfall, dann sieht man etwas, dass der Mensch vom Sündenfall her eine absolute Neigung zu Bösem hat. Und wenn jetzt ein Gläubiger, Mensch, der wiedergeboren ist, der ein Gotteskind ist, wenn der nicht geistlich im Geiste wandelt, dass hier der Heilige Geist das Herz beherrscht, dann kommt aus dem Seelenbereich Ähnliches hervor. Weil es ist ja nicht tot. Ich werde ja durch eine Wiedergeburt nicht verändert. Im Sinne von, dass mein Seelenbereich herausgerissen wird, sondern mein Geist wird wiedergeboren. Und als Gotteskind, das gerettet ist, kann ich dann meinen Seelenbereich kontrollieren. Die Bibel nennt das in Christus wandeln, dass man in ihm bleibt, dass man der alte Mensch auszieht, das ist ein Willensakt. Aber dieses Potenzial meines Seelenlebens, das gefährlich wird, wenn man es allein laufen lässt, das ist einfach da. Und du siehst auch bei Kain, wie bösartig er ist. Und du siehst dann bei Vers 23, Lamech, der sagt, einen Mann erschlug ich, weil er mich verwundet, einen jungen Mann, weil er mich geschlagen hat. Denn Kain wird siebenfach gerecht, Lamech aber 77-fach. Da zeigt die Bibel etwas an, dass das Böse sich potenziert. Wisst ihr, jetzt müsst ihr sehen, die Endzeit ist dann der Höhepunkt. Wo die Bösartigkeit, auch durch das, dass Gott Dämonen loslässt, laut Offenbarung, auf die Menschen als Strafe, wo du dann siehst, wie letztendlich das alles sich so potenziert, dass es zu einer Bombe wird. Wisst ihr, und die Jahrtausende der ausgelebte und vererbte Erbsünde werden sich kristallisieren, laut 2. Timotheus 3, im Endzeitmenschen und eben in der Person, die der Teufel auf Erde sein wird, im Antichristen. Und die Bibel sagt auch, und der Jesus ist hier ganz nüchtern, Matthäus 7, Vers 15, und ich bin absoluter Gegner vom Humanismus. Wenn ihr Geschichte, ich bin in der Schule, ich hatte zwei Fächer, wo ich einen Wert drauf legte, dass ich einen Einser hatte und wo ich absolut traurig war, wenn ich es nicht hatte. Es gab andere Fächer, da war es mir sowas für egal, da habe ich nur schandehalber überlebt, Biologie zum Beispiel. Entschuldigung, wer Biologie liebt, ist für mich kein Gespür. Die Fächer waren Geschichte und Sport. Und Geschichte, wenn man ein bisschen die Geschichte liest, dann weiß man, wie es hier zugegangen ist. Und man weiß auch, was das Religiöse bewirkt. Und man weiß auch, was das Humanistische bewirkt. Und wenn ihr mal die humanistische Großbewegung der Französischen Revolution seht, dann müsst ihr einfach sehen, was rauskommt. Immer wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, wenn Humanismus rauskommt, wenn man den Menschen absolut setzt und man tut alles für den Menschen, und das ist heute, wir sind die Eventgesellschaft. Man hat einfach gefragt, was ist Event? Event ist einfach, dass der Mensch was kriegt, wie die alten Römer im Zirkus, panem et circenses, Brot und Spiele, das ist Event. Man unterhält den Menschen, man bringt ihn in einen Zustand, wo er sich wohlfühlt und wo er letztendlich getäuscht wird, weil das Leben ist nicht so. Wenn du die Französische Revolution siehst, am Schluss war ein Blutbad. Und immer wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, ist am Schluss ein Blutbad. Es endet immer in der Katastrophe. Immer. Und das ist ein Riesenproblem. Auch kirchgeschichtlich. Es waren ja nicht nur die böse Heide, sondern die Frommen waren mit die Schlimmsten. Das, was ich jetzt sage, gibt Ärger. Aber ich habe keine sehr hohe Meinung von unseren Reformatoren. Sie haben mir einfach zu viel Blut an ihren Händen und an ihren Ärmeln. Möchte ich mal hier deutlich sagen. Und wer nicht weiß, was ich meine, der möge das Büchlein von Michael Sattler lesen oder ähnliches. Der weiß, was ich meine. Und da nehme ich keinen aus. Da waren die Protestantischen so schlimm wie die Katholiken. Wisst ihr, der Mensch, auch der religiöse Mensch, kann zur Bestie werden. Und ich verstehe manchmal die Gottlosen, wenn sie sich gegen die Gläubigen wehren. Ich verstehe das. Wisst ihr, ich lese auch die Schriften der Gottlose. Soll nur der lesen, der es erträgt. Ich lese das alles. Und manchmal muss ich sagen, in manchem haben sie recht. Leider. Matthäus 7, 15 sagt, hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Inwendig ist das Problem. Du siehst es ja oft nicht. Wisst ihr, ich habe Leute erlebt, den führenden Mann eines Missionswerkes. Ich kenne niemanden, der so salbungsvoll reden konnte. Wenn der mit dir geredet hat oder wenn der dir einen Brief geschrieben hat, da sind die Leute in Tränen ausgebrochen. Ich übertreibe es jetzt bewusst. Aber da ging es dir in die Seele, bis in den letzten Winkel deiner Seele. Eines Tages kam er auf die Bank, wunderbar, ich habe ihn gekannt, er mich nicht, das ist immer mir am liebsten. Und da war ich völlig gespannt. Ich war einfach gespannt, was kommt jetzt? Und das, was kam, hat mich völlig ernüchtert. Vor mir stand ein eiskalter Geschäftsmann, und nicht dieser süßlich fromme Mensch, sondern ein eiskalter Geschäftsmann, der hat es abgezogen, wie ich es eigentlich selbst von meiner Kunde nicht gewöhnt war. Und als ich fertig war, dann habe ich vorsichtig gesagt, Entschuldigung, ich kenne Sie. Und hast du gemerkt, dann hat sich das Gesicht leicht verändert. Du hast gemerkt, es war ihm gar nicht so recht, dass ich sagte, ich kenne Sie. Wisst ihr, das ist einfach das, du siehst ja oft nicht, was drin ist. Wisst ihr, du musst erst warten, bis es sich zeigt. So wie es der Herr gesagt hat, es wird alles offenbar, es kommt alles raus, aber manchmal musst du warten. Und es ist so viel hier Täuschung. Schafskleid, und wenn du das Schafskleid runterrechst, hast du einen Wolf. Und der Jesus sagt jetzt nicht, weich dem allem aus, sondern er sagt was ganz anderes. Matthäus 10, 16, sieh, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Ehrlich zu sein, ich selber mache sowas nicht, ich selber bin völlig in Ordnung, aber ich muss noch auch um die Weisheit Gottes beten, Jakobus 1, dass ich alles durchschaue. Ich bete oft und dass ich sage, Herr Jesus, lass mich alles so sehr, wie du es siehst. Immer in entscheidenden strategischen Punkten bete ich das so, lass mich sehr, wie du es siehst. Wie würdest du es machen? Erleuchte mich, dass ich es begreife. Und die Bibel ist eigentlich hier relativ nüchtern und sagt, so ist halt, das ist unser Umfeld. Das kann ich nicht so tun, als wäre das nicht so. Wisst ihr, der Mensch neigt ja zur heilen Welt. Ich habe jetzt wieder was erlebt. Da wäre mir auch die heile Welt lieber gewesen. Aber sie ist halt nicht. Markus 6, 34. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Wisst ihr, was das Problem ist? Auch bei den Gläubigen, die verirren, auch den Gläubigen, die zur Bombe werden, auch die Gläubigen, die zum Elend der anderen Menschen werden. Und hier in Taifing hat sich ja vor Jahren nicht nur einmal, ich könnte euch hier kirchengeschichtlich aus der Stadt Albstadt, aus den Teilorten, vor allem hier aus Taifingen, könnte ich euch Dramen berichten. Und es gibt Leute, die wissen, was ich meine. Das ist immer wieder passiert. Und warum ist das so? Es ist einfach. Diese Leute wollen Hirten sein und haben selber keinen Hirten. Und der Jesus sagt, ein Mensch ohne Hirte ist genauso wie ein Schaf. Und geht einmal auf eine Schafherde. Schafherde ist was Interessantes. Wisst ihr, und Gott sorgt durch die Hirte für die Schafherde. Aber es muss jemand sorgen, weil die Schafe sind unglaublich einfältig, also ich sage dumm. Und manchmal muss er auch den Schäferhund schicken. Die habe ich immer ein bisschen gefürchtet, weil ich ja meistens auch einen Hund dabei hatte. Gell? Mir war es immer lieber, wenn der Schäferhund weg war. Aber Schäferhund ist wichtig und der zwickt auch die Schäflein manchmal. Und Gott schickt auch manchmal einen Schäferhund. Gott hat auch so Schäferhunde. Er hütet die Herde, aber wenn wir uns nicht hüten lassen, ich möchte das ganz privat fassen, wenn wir uns nicht privat hüten lassen, verirren wir. Wir müssen einfach uns demütigen vom lebendigen Gott und zugeben vor ihm, in aller Demut, ich selber bin nicht in der Lage, mich zu hüten. Wenn man jetzt alle die Stelle ansieht, dann sieht man zwei Ebenen, wo sich das abspielt. Einmal ist der Hirte, der kein Hirte hat, zu hart und das andere Mal ist er zu weich. Beides führt zum Elend. Zu hart zu sein ist nichts, zu weich zu sein ist nichts, sondern dazu brauchen wir wiederum selber einen Hirte, der einen so hütet, dass man wieder die andere Schäflein hüten kann. Von daher ist es ein ungeheuer gefährliches Gebiet. Oder soll ich hier sagen, drüber schreiben, wir reden im ersten Teil über die Sünden der Reich Gottesarbeiter? Kein schönes Thema. Man könnte es auch schön sagen, ach, die haben doch bloß Schwäche. Nein, es sind die Sünden. Wisst ihr, ich bin doch gar nicht böse, sondern Mich erbarmt es bis in die tiefste Seele, wenn ich das Reich Gottes sehe. Mich erbarmt es. Und ich habe zum Glück Männer kennengelernt, die hier in die Falle gegangen sind und die dann etwas hatten, der menschliche Größe, sie konnte Buße tun. Ich habe einen Mann mal kennengelernt, der hat sich mal vor mir, ein führender Mann, der hat sich vor mir geoffenbart, dass mir die Luft wegblieb. Ich habe gesagt, das kann ja nicht sein, was der mir erzählt. Von seinem eigenen Versagen, wenn er hier in die Falle gegangen ist. Dann hat er mir die ganze Geschichte erzählt. Und Jahre danach kam ich in die Verlegenheit, mit ihm eine Auseinandersetzung zu haben. Und es war jetzt interessant. Ich habe das gemerkt. Er hat auch beobachtet, ob ich das benutze, was ich weiß. Aber ich habe es nicht benutzt, weil ich war in der Phase so, dass mich der Hirte so gehütet hat, dass der Hirte zu mir gesagt hat, hüte dich, nur auch ein Piep zu sagen. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der bisher diese Geschichte von mir gehört hat. Keinen, auch meine Frau nicht, keinen Menschen. Diese Geschichte wird mit mir, so Gott will, ins Grab gehen. Und es gibt Dinge, da ist wichtig, dass der Oberhirte dir sagt, was los ist, und dann machst du keine Fehler. Ich habe genügend Fehler gemacht, aber an dem Punkt wollte ich bewusst keinen Fehler machen. Und einmal ist mir zu hart und einmal ist mir zu weich, und er hat mir das erklärt. Und ich habe dem Mann etwas gelernt, wie man Buße tut. Und wie man dann auch sich ändert. Wenn man jetzt zu unserem Hesekiel zurückgeht, ich möchte nicht stehen bleiben bei den bösen Hirten. Ich glaube, das hat jeder erlebt schon. Die Schwachheit, manchmal ist Schwachheit, manchmal ist es auch Bösartigkeit. Es ist völlig unterschiedlich, es gibt keine Regel. Ich meine, man gar nicht zu durchschauen. Ich habe Leute erlebt, die haben mich so freundlich angesehen. Und ich glaube auch keinem, der mir ganz offen in die Augen guckt. Mir hat einmal ein Mann ganz offen in die Augen geguckt und hat gesagt, wie kannst du das von mir denken? Da ging es um eine konkrete Sünde, Ehebruch. Niemals hat mir offen in die Augen gesehen, wenn ich jetzt nach der alten Regel gegangen wäre, dass wenn man jemand offen in die Augen sieht und er kann den Blick standhalten, dann ist er sauber. Ha, der mich angelogen, dass sich die Balken gebogen haben. Ich habe innerlich beim Herrn, war wohl hilflos, und dann gab mir der Herr Weisheit. Ich habe nur eins gefragt. Ich habe nur einen Satz gesagt. Oh, das ist gar nicht schlimm. Da fahren wir zwei jetzt zu der Frau. Da ist das innerhalb von einer Minute geklärt. Derselbe Sekunde war es aus. Zusammenbruch. Geständnis. Nicht der Blick. Und ich habe Dinge erlebt, wo Leute mir, der liebe Bruder Kaufmann. Die haben mich fast gefressen vor Liebe und Mögen. Und da habe ich den falschen Satz gesagt und plötzlich stand jemand vor mir. Das hast du gemerkt, der konnte sich mit letzter Gewalt noch beherrschen. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich hatte Angst, dass ich die Kralle durchs Gesicht gezogen kriege. Das war ernst. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wir reißen ab, wir gehen, ich halte es nicht aus. Aber da war Freundlichkeit. Und diejenige war Frau. Das sind nicht nur die Männer. Diese Frau stand vor mir und hat sie gemerkt, was sie sich angetan hat, dass sie sich offenbart hat vor mir. Und hat sich zusammengerissen. Das hast du gemerkt, bis in die letzte Phase. Und das konnte die Frau. Die war eine starke Person. Dann hat sie mich wieder so lieb angeguckt und gesagt, und dennoch müssen wir uns lieben. Ich sage ganz ehrlich, mir hat es gewirkt. Es geht also nicht darum, der Heuchelschein aufrechtzuerhalten. Es geht nicht darum, lieb zu sein. Ein Prediger hat einmal gesagt, es hat mir sehr gut gefallen, er hat Prediger gesagt, lieb ist der Hund von meinem Nachbar. Das ist ein wunderbarer Satz. Es geht nicht darum, lieb zu sein, sondern es geht darum, habe ich einen Hirte, der mich so hütet, dass das rauskommt, was der Oberhirte will. Die Bibel nennt es Erzhirte. Die Bibel geht hier hin bei Israel und stellt die zwei gegenüber. Und sie sagt was ganz einfach. Sie sagt, es wird ein Schaden entstehen. Ich habe Leute kennengelernt, hier in Taifingen, Marienstraße, Versammlung. Da sind die Leute vor Gott auf den Knien gelegen, haben zu Gott geschrien und das war fromm ohne Ende. Und dass du als ich war so ein junger Gläubiger, unbedarft, dass du in Ehrfurcht erstarrt bist, aber hinter der Kulisse war offene Sünde. Es kam zu einem riesen Skandal, zu einem Zusammenbruch. Wenn du das einmal so erlebt hast, live, was da alles passieren kann, da bist du kuriert. Und dann fragst du dich, ja, was ist denn mit dem Reich Gottes? Manche sagen, sag doch das den Leuten nicht, sonst bekehrt sich keiner. Nein, da brauchst du keine Angst. Wenn sich einer bekehrt und der Heilige Geist beginnt, wenn der Vater zum Sohn zieht, dann siehst du das alles gar nicht. War bei mir auch so. Dann siehst du nur noch Jesus allein und dann bekehrst du dich auch. Man kann das ruhig ganz offen erklären. In Hesekiel 34 ist die Lösung, denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich selbst will nach meinen Schafen suchen und mich ihrer annehmen. Gott selber geht den Schäflein nach und er geht auch den frommen Schäflein nach. Und er sagt hier, Vers 12, wie ein Hirte seine Herde zusammensucht an dem Tag, der er mitten unter seinen zerstreuten Schafen ist, so will ich mich meiner Schafe annehmen und sie aus allen Orten erretten, wohin sie zerstreut wurden, an dem Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Ich sag's mal ungeschützt. Ich glaube nicht, dass es immer das Böse ist, dessen Menschen, das willentlich Böse ist, dessen Menschen so weit bringt, dass er hier Schade anrichtet im Reich Gottes. Das glaube ich nicht. Meine Erfahrung ist anders. Ich finde auch biblisch den Befund so nicht. Beim direkten, vollkommen verführten Irrlehrer, da ist wieder was anderes. Aber die Bibel sagt hier, manche Schafe zerstreuen sich auch, und das, da meine ich auch die frommen Schafe, sie zerstreuen sich, wenn das Wolkendunkel kommt. Wisst ihr, und jetzt müssen wir einfach mal barmherzig sein. Ich habe unterschiedliche Charakterstrukturen bei den Menschen. Ich habe unterschiedliche Kräfte. Ich habe unterschiedliche Potenziale. Ich habe unterschiedliche Erbanlagen. Ich habe viele Unterschiede. Und der eine ist von Natur aus so kräftig und so stark, dass er alles runterreißen kann, ohne dass was passiert. Und dann gibt es andere, wenn die krank werden, wenn die schwach werden, wenn die versagen, dann verzweifeln sie. Und es gibt Schafe, die geht weg, weil sie verzweifelt an sich selber. Weißt du, wenn du ein Schaf hast, das an sich selber verzweifelt und du ihm dann noch das mosaische Gesetz über den Schädel haust, dann treibst du ihn voll weg. Ich sage nicht, man soll weich sein, weil es gibt aber Weichheit, wo man die Leute immer nur das Weiche gibt und immer nur streichelt, da treibst du sie genauso weg. Sondern die Frage ist, ganz nüchtern sachlich, Wenn es so tragisch ist, ich möchte es betonen, so tragisch von unserer Natur her, dass sowohl der gehütet werden soll, als auch der hüten soll, so anfällig sind, dann braucht ihr beide den großen Hirte. Und jetzt sagt der Hirte, wie ein Hirt seine Herde zusammensucht, so ist er mitten unter ihnen. Wisst ihr, das ist für mich keine Kleinigkeit. Wenn der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, bin ich in ihrer Mitte, bin ich mitten unter ihnen. Das ist ungeheuer wichtig, dass der Herr Jesus in unserer Mitte ist, dass die Versammlung sich zu ihm hinauf versammelt, dass der Hirte hier handeln kann. Epheser 4, 11 bis 16, lest das Kapitel jeden Tag, bis ihr mal seht, wie die Gelenke funktionieren. Dann musst du dir überlegen, bin ich ein Gelenk, bin ich eine Hand? Was will er? Wann das letzte Mal hat er mich benutzt? Wenn er dich lange nicht benutzt hat, musst du dich fragen. Bin ich nutzlos, weil ich in Sünde lebe, oder höre ich gar nicht, wenn er mich benutzt? Gell, das ist ein wichtiger Punkt. Da spielt sich was in einer Versammlung ab, wo man gar nicht sieht. Dieses unsichtbare Wirken des Hirten hinter der Kulisse durch andere Gläubige, indem er ihnen hier Aufträge gibt, sagt, geh zu dem hin, tröste den, verwarne den, mach das, mach jenes. Wisst ihr, das sind dann Dinge, die versandet, wenn man hier nicht drauf achtet. Und er sagt hier, er wird sie retten. Es steht im hebräischen Wort, das heißt Nazal. Die meisten Worte für retten, das was wir unter Errettung verstehen, ist ja von dem Namen Jesu, Yeshua. Yesha, da gibt's diverse Ausdrücke im Hebräischen, die alle so von der Wortwurzel von Jesus herkommen, von diesem Namen Jesus. Oder andersrum, die haben dieselbe Wortwurzel, so muss man es erklären. Hier steht jetzt dieses Nazal und dieses Wort, das hat eine andere Komponente noch. Da ist noch was drin, was eigentlich für mich interessant ist. Da steckt der Ausdruck drin, entreißen. Das heißt, herausreißen, da reißt man jemand aus der Umklammerung, da reißt man jemand aus der Verführung, da reißt man jemand aus dem Elend heraus. Also da ist noch der Gedanke des Rettens drin, im Sinne von, du bist ja irgendwas gefangen und er reißt dich raus. Du bist auf einem Boot, würdest der Abgrund runtergehen, es reißt dich jemand aus dem Boot raus. Du bist in einem brennenden Haus, es reißt dich jemand aus den Flammen. Das ist hier gemeint. Das heißt, ich habe selber keine Fähigkeit rauszugehen, ein anderer reißt mich raus. Das ist hier gemeint. Er, der Hirte, reißt mich raus. Und hier sagt die Bibel etwas, er wird mich hier retten. 2. Timotheus 4, 17. Selbst in Paulus, das ist ja sein Testament, 2. Timotheus 4, das letzte Kapitel, das er geschrieben hat, bevor er starb, und da hat er sein Testament. Da ist auch drin, was getan werden soll und was nicht. Und das sieht man auch, wie Paulus nochmals diesen Punkt einfach aufgreift. Er sagt hier, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören können. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen und mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er sagt hier letztendlich, der Herr war es, der mich aus dem Rache des Löwe gerettet hat. Weißt du, und manchmal ist der Löwe da, der brüllende Löwe, und versucht dich zu töten. Er versucht dich zu zerstören. Und er sagt, der Herr hat mich gerettet. Und er sagt, ich bin überzeugt, dass er mich vor jeder Boshaftigkeit, Boshaftigkeit ist auch etwas, das im Reich Gottes einfach der Normalfall ist, möchte ich einfach betonen, das gehört dazu, dass der Herr mich da rettet. Paulus geht davon aus. Und er sagt hier, aus allen Orten rettet er mich. Egal, wo ich drinstecke. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Manchmal hast du ja den Eindruck, jetzt bin ich in ihrer Situation, da kann mich der Herr nicht retten. Jetzt bin ich in ihrer Situation, da hilft niemand. Das ist auch oft bei Leuten so, die sich bekehren sollten, bei Ungläubigen. Sie sind in ihrer Situation, sie möchten sich von ganzem Herzen zu mir Jesus bekehren, aber sie können nicht, weil zum Beispiel irgendein Hindernis ist. Das Hindernis kann der Beruf sein, das Hindernis kann der andere Partner sein, das Hindernis kann Krankheit sein, da gibt es tausend Hindernisse. Aber die Bibel sagt ganz klar, der Herr Jesus rettet aus allen Orten und er rettet auch die, die er retten will, die sich bekehren sollen, er rettet sie aus ihrer Not. Wenn jemand sich bekehren will, und er kann nicht, weil er in Sachzwingen ist, dann muss man nur zum Herrn Jesus schreien und sagen, Herr, rette mich, und er wird es tun. Weil er ist der Hirte und er sagt aus allen Orten, auch uns Gläubige, egal wo jemand von uns drinsteckt, er wird uns erretten im größten Wolkendunkel. Vers 13, 14 ist natürlich eine starke Prophetie, aber schattenbildlich ungeheures Verheißungsgut. Er sagt hier, er wird sie in das Land führen, das Land des Glaubens, auf die Berge Israels. Er wird sie hineinführen in dieses Land der Verheißung. Wisst ihr, was geschrieben steht von den Patriarchen? Das hat mich gewundert. Dort steht, sie siedelt sich im Land des Glaubens an, als in einem Fremden. Wisst ihr, und ich sage es einmal hart, wir sind doch Leute, wir haben die Sozialversicherung, dank Bismarck. Wir haben eine Versorgung, die mal super war, inzwischen immer schlechter wird, aber das ist eine andere Sache. Aber wir haben doch eine Versorgung, die immer noch gut genug ist. Wir sind daran gewöhnt, dass jeder für uns sorgt. Wir sind daran gewöhnt, dass jeder uns alles abnimmt. Wir sind daran gewöhnt, dass man uns alles an den Tischrand trägt. So ist es. Wir sind auch amerikanisch geprägt. Instant, ein Löffel Kaffeepulver in die Tasse, heißes Wasser drauf, hast du Kaffee. Wo unsere Omas noch, meine Oma zumindest mit der Kaffeemühle, zuerst mal getriebelt haben. Da gab es nicht einmal elektrische oder Batterie, sondern die hat getriebelt. Wisst ihr, und jetzt sage ich es einmal vorsichtig, wir sind einfach gewöhnt, dass man uns alles hinträgt. Und die Bibel sagt, dieses Land des Glaubens ist etwas, das ist dir fremd. Wisst ihr, wenn wir gewöhnt sind, dass man uns alles hinträgt, ist uns das oft fremd. Wir sind einfach verwöhnt. Sondern die Bibel sagt, du musst im Glauben kommen. Du musst in kindlichem Glauben Gott ehren. Du musst ihm, dem Lamme, folgen, wohin es geht. Wir haben den Heiligen Geist, und die Bibel sagt in 2. Korinther 4, 13, wir haben den Geist des Glaubens. Zum Glauben zu können, brauchen wir keine Fähigkeit. Das ist auch keine Gesetzlichkeit, auch kein Werk, so wie man manchmal das so verkauft. Das ist alles Unsinn. und sagen, oh, das macht alles der Herr, stimmt überhaupt nicht. Sondern wir haben die Fähigkeit, das hat er gemacht. Er hat es gemacht, dass wir die Fähigkeit haben, nämlich der Geist des Glaubens. Bloß jetzt muss ich kommen. Jetzt muss ich kommen und im Geist des Glaubens, mit biblischem Glaube, muss ich Dinge auslösen. Und er sagt hin, dann komme ich auf eine gute Weide. Dann werde ich fette Weide finden. Und jetzt in Vers 15 sagt er, ich selbst will meine Schafe weiden und sie lagern, spricht Gott der Herr. Und da steht im hebräischen Wort, das kann man im Deutschen nicht übersetzen, weil es keins gibt, da steht das gleiche Wort wie beim, zumindest wortwurzelmäßig, das gleiche Wort wie beim Hirte. Also wenn man das jetzt undeutsch übersetzen würde, müsste man sagen, ich selbst will meine Schafe hirten. Und damit siehst du, dass es da um was ganz anderes geht. Da geht es um eine Funktion des Hirten, dass er die Schafe weidet. Und zwar so, wie es dem Hirte gemäß ist. Das heißt, da ist etwas, das kann ich gar nicht. Ich bin als Mensch nicht fähig, das zu tun. Ich habe keine Fähigkeit. Ich habe keine Stärke. Sondern er muss mich Hirte, wie ein Hirte es tut. Er muss mich weiden, wie es gottgemäß ist. Und jetzt sage ich mal was ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie das in jeder Beziehung funktioniert. Wisst ihr, ich würde mir nicht anmaßen zu sagen, das ist die Lösung. Sondern ich kann immer nur die Schritte gehen, solange mir das Lamm Gottes, der Herr Jesus, eine Fußstapfe vorsetzt und sagt, jetzt hat der Hirte wieder eine Weisung gegeben, die will ich gehen bis zu dem Punkt. Und dann muss ich einfach in Demut warten, bis er die nächste Fußstapfe, die nächste Weisung setzt. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Und er sagt hier, er wird uns herausholen. Er wird uns zum Weideplatz bringen. Und er wird uns lagern, das heißt, wir kommen zur Ruhe. Und er redet von fetter Weide. Die Bibel sagt ja, Johannes 10, 10, sie werden Leben haben und volles Genüge. Wisst ihr, ihr seht es. Ich habe jetzt wieder was mitgekriegt, wo einfach ihre Gemeinde eine relativ gesetzlich strenge Linie war. Und die Kinder, die drunter waren, die haben das einfach nicht mehr gewollt. Sind sie völlig ausgebrochen. Dann ist das andere extrem gegangen. Wisst ihr, oft ist es oft so, dass auch Kinder aus gläubigen Elternhäusern, die haben die Nase voll von den Frommen. Jetzt kannst du das ja nicht offen machen, sonst kriegst du Ärger mit deinen Eltern. Also spielst du eine Heuchelschau. Könnt ihr euch dramatische Beispiele nennen. Wurde Heuchelei abgespult, statt dass man vielleicht als Eltern überlegt, vielleicht bin ich schlecht gehütet und sollte zum Hirte gehen. Und die Kinder, dass sie sagen, vielleicht hüten mich meine Eltern schlecht in dem Fall, weil sie selber nicht gut gehütet sind. Und ich bin gar nicht gehütet, vielleicht sollte ich auch zum Hirte gehen, dass er mich hütet. Wenn das beide tun, dann hast du innerhalb kurzer Zeit Friede. Dort, wo der Hirte ist, ist Friede. Dann hast du Ruhe. Dann hast du Ruhe in Christus. Dann kommt Friede auf in der ganzen Sache. Sobald du das menschlich manipulierst, das hält immer genauso lang, wie die Krise kommt. Wenn die Krise dann kommt, dann ist aus. Das heißt, man muss hier aufpassen, dass man einfach sich bewusst ist, und das ist das, was mich nicht in Ruhe lässt, ich brauche einen Hirten. Und du brauchst ihn auch. Und das ist wichtiger wie Gemeinschaft, ist euch das klar? Das ist wichtiger wie gläubige Gemeinschaft, das ist wichtiger wie alles andere. Das Erste, was ich in meinem Leben brauche, ist, dass ich einen Hirte habe, mit dem ich innigste Gemeinschaft habe, aber was Zweites, dass er mich hütet. Dass er mich zurechtbringt. Weil wenn das alles stimmt, was da steht, dann ist ja das ganze Szenario völlig unmöglich. Da sind die Leute ja gar nicht so nett und so lieb, wie man tut. Ich habe es schon oft erzählt, ich sage es nochmal. Ich war Sekretär von meinem Chef. Und die war so freundlich, so menschlich, so nett. Ich muss sagen, ich finde sie auch eine nette Person. Also vom Menschlichen her ist die wirklich nett. Und ich habe immer gesagt zu meiner Frau, diese Dame kann ich nicht evangelisieren. Und ich habe gesagt, die ist einfach zu nett, die ist zu gut, die ist zu lieb, die ist ja wirklich super. Und ich habe es lang geglaubt, es ging lang, aber du brauchst nur Zeit. Gottes Mühle malet ja langsam, aber sie kommen zum Ziel. Und irgendwann kam dann etwas, das ging ihr wohl gegen den Strich, und zwar so gegen den Strich, dass die Maskerade gefallen ist. Und da war nicht alles Maskerade, ein Teil war auch Charakter. Und dann ist die Frau explodiert in einer Art und Weise, teilweise ordinär, teilweise brutal, also, dass mir die Luft weggeblieben ist. Aber ich war doch gar nicht entsetzt. Ich habe eine riesige Freude gehabt. Ich bin zu meiner Frau und gesagt, jetzt kommt sie auch dran, weil jetzt ist es klar. Jetzt hat sie gezeigt, sie ist genauso schlimm wie die andere, von dem immer sagt, das sind die Bösen. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir müssen uns bewusst sein, jeder hat es nötig, gehütet zu werden. Und zwar zuerst vom großen Hirte der Schafe. Der entscheidendste Akt ist die Errettung, dass ich zu meinem Jesus komme und mich endlich in den Schafstall bringen lasse. Die Bekehrung, das ist der wichtigste Akt. Und wenn der fertig ist, dann kommt die Kleinarbeit, die manchmal wehtut. Dann muss er nämlich hingehen und muss arbeiten an uns. Er sagte Vers 16, das Verlorene will ich suchen, das Verscheuchte zurückholen und das Verwundete verbinden, das Schwache will ich stärken, das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Ich will sie weiden, da steht wieder das Wort für Hirte, wie es recht ist. Und jetzt sagt doch dort die Bibel was ganz Einfaches. Wenn du elend bist, wenn du nicht mehr ein- und ausweichst, wenn du wirklich am Ende bist, wenn ich jetzt ein Grieche wäre, würde ich sagen, Makarios, glückselig zu preisen. Wohl dir, hast du es gut, dass dir dreckig geht? Hast du es gut, dass dir es nicht gut geht? Weil er sagt, genau denen, die es dreckig geht, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch hüten. Das heißt, du bist ein Kandidat, um gehütet zu werden. Wenn du jetzt zum Hirte kommst, dann bist du genau der, den er hüten will. Etwas Besseres kannst du doch gar nicht haben. Da sagt er, wird das Verbundete verbinden. Wenn du verscheucht bist, wird er dich zurückholen. Wisst ihr, ich bin schon selber so verscheucht gewesen, man glaubt mir das heute nicht mehr, aber ich habe das schon gehabt. Ich habe es auch schon gehabt als Gläubiger. Manchmal, dass ich mich kaum noch getraut habe, unter Leute zu gehen. Ich habe erzähle eine Kammer, wenn du die triffst mit einem Steinwurf oder mit einem Pfeil oder mit einem Schlag, dann siehst du bei mir eine Charaktereigenschaft, die kennt niemand. Kennt vielleicht meine Frau, die kennt fast niemand. Dann fange ich mich an, zurückzuziehen. Dann wäre ich fähig zu verschwinden, irgendeiner Höhle. Und ich würde, wenn der Höhle ein Rollladen wäre, würde ich den Rollladen runterlassen. Ich würde verschwinden. Wisst ihr, das ist einfach da. Aber die Bibel sagt, brauchst du nicht. Sondern Makarios, glückselig bist du, wenn du so bist, weil der Hirte wird dich jetzt hüten. Jetzt bist du ein Kandidat. Jetzt hast die besten Voraussetzungen. Er sagt, das Schwache, wenn du schwach bist, wenn du sagst, ich bin so elend, so schwach, dann bist du ein Kandidat für die Hirte. Aber er sagt noch was Zweites. Das Fette aber und das Starke will ich vertilgen. Wenn du fett bist, wenn du stark bist, wenn du sagst, hier, ich, dann hast du keine Chance. Dann wird dich der Hirte wird dich zwar auch bearbeiten, aber wird dich nicht so bearbeiten, wie du denkst. Er wird dich nicht hätscheln, er wird dir nicht recht geben, er wird dich nicht streicheln, sondern er macht was ganz anderes. Er sagt klipp und klar, er wird das Starke vernichten. Das heißt, er zerstört deine Stärke. Er macht dich zuerst mal klein. Ich habe das auch erlebt. Auf diverse möglich. Ich habe das erlebt durch Menschen. Ich weiß, was in der Bibel steht, es werden Menschen über dein Haupt gehen. Ich habe das durch Situationen erlebt, ich habe das ganz schlimm erlebt. Das Schlimmste war, wenn ich selber war. Wenn ich so unmöglich war, dass ich sagte, wenn das die Leute wüssten, meine Frau sagt manchmal, wenn die wüssten, wie du bist, hat sie ja recht. Sie hat recht. Wisst ihr, aber hier ist etwas, sobald ich elend bin, bin ich ein Kandidat für die Hirte. Vorher nicht. Oft muss er mich zuerst demütigen, oft muss er mich zuerst runterbringen von diesem hohen Ross, dass er mich hüten kann. Und zwar, dass er mich so hüten kann, dass mir's zum großen, großen Segen wird. Und dann sagt der Vers 17, ich will recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen, zwischen den Wittern und den Ziegenböcken. Wisst ihr, viele Gläubige sind Böcke. Wisst ihr, was ein Bock macht? Der bockt. Der ist unangenehm. Habt ihr schon mal gesehen, wenn ein Bock angreift? Also ich gehe lieber durch eine Weide mit wilde Kühe oder Stiere oder im Wallis, wo diese Kampfkühe sind, diese Schwarze. Da gehe ich lieber durch, ich würde mich wohl, oh gut, das ist auch gefährlich, aber ich würde mich, also so ein Ziegenbock, der mit seinem Horn, der wütend ist, das letzte Jahr war mal hinterm Friedhof in Onschmetting, da gibt es eine Wandertour, da laufen wir immer, da war ein Bock mit seinen Damen. Das war nichts Gewöhnliches, das musst du gesehen haben. Also ich hätte da nicht rein wollen und dass der Eindruck hat, ich will da irgendwie eins seiner Schäflein stellen. Das hätte ich nicht wollen. Das heißt, mir ist da unangenehm. Jetzt sagt der Herr wird auch das regeln. Der Hirte regelt es, nicht wir. Wir Menschen sind einfach unfähig. Wisst ihr, das müssen wir einfach, wir haben, wisst ihr, bei uns im Geschäft, da war es immer so, ach, Sie haben eine große Kommunikationsfähigkeit, Sie haben ein Problemlösungsverhalten. Sage ich ja, okay, aber im Endeffekt nützt es doch nichts. Das ist alles okay, wenn es wunderbar von den Umständen her passt, dann funktioniert es doch auch. Aber wenn einmal die Kappe zerschnitten ist, wie man im Schwäbischen so schön sagt, dann hilft das alles nichts, weil nämlich dann ist aus. Und ich habe erlebt, wenn ich zu meinem Jesus ging und sagte, Herr, sei Friedefürst zwischen mir und diesem Kollegen, wo die Fetzen nicht nur geflogen sind, da hat es schon gedonnert. Ich habe es erlebt, wie innerhalb von fünf Minuten, nachdem ich das Gebet beendet hatte, ich habe es immer im Keller vor der Bank gemacht, vom kalten Boden bin ich dann gegniet, bin ich hochgekommen und habe gebetet, Friede. Es ist unfassbar gewesen. Ich hatte dann plötzlich die Freiheit, mich zu entschuldigen, und dann hat der andere, und ich habe dem Guy zutraut, dass er das Wort kennt. Dieser harte Mann hat sich dann auch entschuldigt. Und das hast du schon gemerkt, er hat das ernst gemeint. Plötzlich war Friede. Das heißt, wenn er zwischen Menschen hütet, dann kommt Friede. Das ist brutal. Das ist was, wo mich begeistert. Gut, dann sagt er Vers 18 und sagt, und jetzt kommt die Frustration. Wenn jemand frustriert ist, er sagt, es gibt nicht alle, ich möchte es nicht verallgemeinern, es ist nur Momentaufnahme, also punktuell. Er sagt, es gibt Leute, die weidet und dann geht sie hin und trübet mit ihren Füßen das klare Wasser, macht es dreckig. Also ich hatte mal eine Phase, und da gehört auch dazu, wie man dem Herrn dient, ich hatte mal eine Phase, da hat der Teufel immer gesagt, sag das nicht. Wenn du das ihnen alles beibringst und alles sagst, dann brauchen wir dich nicht mehr. Kennt ihr das? Typisch teuflisch. Dann habe ich entschieden, dieser Stimme nie zu gehorchen. Und habe immer das letzte Register gezogen. Wenn ich dann sogar den Eindruck hatte, jetzt bist du leer, jetzt hast du nichts mehr, jetzt hast du auf Monate nichts mehr. Und es war immer so, dass Gott es honoriert hat. Wisst ihr, man muss aufpassen, nicht, dass man aus eigener Frust, aus eigenem Stolz, aus eigenem Ansehen die anderen was vorenthält. Oder gar sogar was beschmutzt oder ihnen was Falsches gibt, nur ein billiger Abklatsch, sondern man muss alles geben. Wenn der Hirte sagt, gib alles, dann musst du alles geben und du kriegst vom Hirte das hundertfältig zurück, ist meine Erfahrung. Und dann sagt er nochmals, darum will ich recht sprechen zwischen den fetten und den mageren Schafen. Weißt du, ich kann heute Morgen nicht entscheiden, ob du ein fettes oder ein mageres Schaf bist, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, ob ich ein fettes oder ein mageres Schaf bin. Das weiß ich. Ich kann genau beurteilen, ob ich heute Morgen zu viel Fett auf die geistliche Rippe habe oder nicht. Ich kann auch genau feststellen, ob ich heute bedürftig bin, dass der Hirte mich hütet. Also manchmal musst du stille Zeit abbrechen und nicht auf, ich sage es mal vorsichtig, auf halte Bibel lesen, dass du ja viel gelesen hast, sondern musst du einfach sagen, Herr, rede, dein Knecht hört, musst einfach still werden vor ihm, dass er durch die Heilige Schrift in dein Herz hineinwirken kann. Manchmal musst du einfach das ganze fromme Szenario, die ganze fromme Fabrik einfach lassen und beginnen, ihn zu suchen und beginnen, dass er letztendlich eine Gelegenheit hat, indem du nämlich still hältst, du beginnst still zu halten, dass er dich hüten kann. Wenn du das nicht tust, dann kriegst du ein Problem. Ich könnte sagen, ist ja eine ganz primitive Botschaft. Ja, die ist genauso primitiv wie wir sind. Genau gleiche Ebene. Wir sind so primitiv. Wir merken es ja bloß nicht. Wieso, wir denken immer, wir sind die Größten. Und es erschüttert mich immer, wenn dann der Herr als Hirte eingreift, was dann passiert. Also für mich ist es phänomenal. Absolut phänomenal. Und die Bibel sagt, 22, so will ich meinen Schafen zu Hilfe kommen, dass sie nicht mehr zur Beute werden sollen. Ich will recht sprechen zwischen den einzelnen Schafen. Ich habe mir das vorgenommen, wo ich in diese Verführung der Pfingstbewegung hineingeraten bin. Da war ich ein Spielball der Menschen. Da habe ich zu Gott geschrien und es war mir klar, ich lasse mich nie mehr zum Spielball von Menschen machen. Und wenn jemand ehrlich Gott dienen will und bereit ist, ihn als einzige Hirte zu anerkennen, und dann wird er hier letztendlich auch die Hilfe Jesu annehmen und er lässt sich nicht mehr hier dann von Menschen verrückt machen. Und jetzt sagt er ganz klar, Vers 23, ich will einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll. Es gibt bloß einen. Wisst ihr, wenn jemand eine Aufgabe hat von Gott her, eine Begabung, eine Geistesgabe oder ein geistliches Amt, Hirte immer kleiner Maß zu sein für andere, dann ist es immer nur, ich sage es mal so, wie Sekretärin beim Chef. Ich muss dann immer nur zum Chef. Ich kann nächstens mit der Sekretärin sagen, das habe ich einmal gemacht, da gesagt, sie, wie ist denn das bei Ihrem Chef? Wie komme ich denn an den am besten ran? Sie kennen den doch am besten, das gefällt denen auch, das schmeichelt denen. Gell? Sie kennen den doch am besten, so gut wie Sie kennen ja keiner. Können Sie mir jetzt sagen, wie ich an den rankomme? Weil ich probiere schon 4 Wochen, mich lässt er nicht vor, er kennt mich ja nicht, ich muss dringend mit ihm reden, wisst ihr? Oh, das ist eine ganz wichtige Sache auch für ihn. Ja, dann sagt sie in der Regel, ja, das ist ganz einfach. Ruft sie zwischen 1 und 2 an, da ist es langweilig. Wunderbar. Dann rufst du zwischen 1 und 2 an, wenn du um 2 Uhr 5 angerufen hättest, hättest du nicht mehr gekriegt. Wisst ihr, es ist jetzt ein profanes Beispiel, aber oft sind die Leute, die Gott als Hirte setzt in der Gemeinde, nur dazu da, letztendlich Dienst zu tun. Sie sollen nur zum Hirte vermitteln. So ist gar nichts. Wenn du das siehst, dann wirst du klein, weil du musst sagen, meine Rolle ist relativ einfach. Ich muss nur sicher sein, dass ich die Rolle habe und die muss ich von ganzem Herzen tun. Bin mir aber vollständig bewusst, ich bin nicht das Problem, ich bin auch nicht die Hilfe, sondern die Hilfe ist der Herr. Das Problem bin ich nur, wenn ich nicht funktioniere. Dann bin ich ein Problem. Und er sagt hier relativ einfach, er wird sie hirten, nicht weiden. Er wird sie hirten. Und er sagt dann, er ist der Knecht David, der aus dem Stamm David, der Sohn Davids, der Herr Jesus. Und er sagt dann in 25, ich will einen Friedebund schließen mit ihnen. Berit Shalom. Das ist nichts anderes wie Matthäus 26 bis 28. Das ist der Friede durch Jesu Blut. Und durch dieses Blut komme ich nahe. Durch dieses Blut werde ich gereinigt. Durch dieses Blut habe ich Gemeinschaft mit dem Hirten. Und jetzt sagt er, alle bösen Tiere im Lande werde ich ausrotten und sie in der Steppe sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Das heißt, er beginnt bei mir in meinem Umfeld und in meinem Herz die bösen Tiere auszurotten. Wenn ich komme durch Jesu Blut und mich dem Hirten völlig anvertraue, wisst ihr, was dann passiert? Dann geht die Verantwortung von mir weg, geht auf ihn über und er beginnt dann zu handeln. Und es ist gewaltig. Und dann rottet er aus. Und dann kriegst du plötzlich Ruhe. Ich habe jetzt wieder ein Erlebnis, das hat mich die Tränen nahegebracht. Ich habe in den letzten 30 Jahren, glaube ich, einmal geweint. Von daher ist es bei mir schwierig, mich zum Weinen zu bringen. Ich habe dann auch nicht geweint, aber darum sage ich ausdrücklich bloß nahe. Aber es hat mich, oder andersrum, ich muss es anders formulieren, es hat mich erschüttert, wo ich gesehen habe, wie jemand, mit dem ich wirklich geistlich eine gewisse Spannung hatte. Und die Spannung, die war, es war überregional, die war begründet in Dingen, wo ich sagen muss, naja, er war felsenfest überzeugt, er hat recht, ich war felsenfest überzeugt, ich habe recht. Und es ist schon darauf rausgelaufen, dass fast schon Bewegungen miteinander beleidigt waren. Und dann habe ich gesehen, wie der Hirte eingreift. Und ich habe zum Herrn geschrien, Herr, hüte du, ich kann nicht. Gell? Und ich habe versucht, lieb zu sein. Dann habe ich festgestellt, ich kann gar nicht so lieb sein, wie ich wollte. Und ich habe ein Problem, ich habe keine Gesichtsmuskellähmung, aber ich kann meine Gesichtsmuskeln nicht kontrollieren. Meine Frau sagt auch, ihre sieht mir alles an, aber mir sehe ich auch alles an. Gell? Also es ist bei mir sehr schwierig. Und dann hat Gott eingegriffen und dann hat der Oberhirte, der Erzhirte etwas getan. Ich bin heute schon daran erinnert worden, wo ich in meiner Bibel die Adresse fand. Dann hat der Oberhirte etwas getan, ich war perplex. Dieses ganze Gebilde ist durch eine völlige, einfache, normale Sache innerhalb von 1,5 Stunden völlig aufgelöst worden. Da kann ich dann wirklich guten Gewissens sagen, Herr, das habe nicht ich organisiert. Das konnte nicht ich, sondern sowas kann bloß der Erz, der Ober, der heilige, göttliche Hirte der Schafe. Wieso, wenn du das dann siehst, und dann Psalm 23 liest, dann liest du nochmal ganz anders. Dann sagt der Herr, ist mein Hirte, der mich Tag und Nacht hütet. Drum wird es mir nicht mangeln, weil er mich hütet. Wisst ihr, da geht auch der Hochmut weg, da geht der Verstandesdünkel, da geht die eigene Ehre weg. So, und dann wird man abhängig von diesem Hirte und dann klammern wir sich an den Schoß seines Kleides, an den Saum. Wisst ihr, und dann plötzlich merkst du, da ist was, das bringt mich durch, egal was passiert. Vers 26, gewaltig. Und ich will sie und die Umgebung meines Hügels zum Segen setzen. Und will ihnen den Regen zu seiner Zeit herabsenden. Das sollen Regengüsse des Segens sein. Plötzlich kommt gewaltiger Säger von Gott her. Kommt in dein Leben hinein. Du kannst es gar nicht erklären. Du hast die Fähigkeit nicht. Plötzlich wirst du Erkenntnis kriegen von der Schrift. Plötzlich wirst du Stabilität bekommen in deiner Seele. Die kannst du nicht erklären. Plötzlich bist du in der Lage, alles zu überwinden. Du bist bereit, deine Probleme zu lösen. Du kannst sie lösen, aber nicht mehr aus dir raus, aus deiner Fähigkeit, sondern von ihm her. Und plötzlich hast du Hoffnung. Du weißt dann, egal was kommt, ich werde mit diesem Hirte, werde ich überleben, werde meine Probleme gelöst bekommen. Und in Vers 27 heißt, die werden Früchte bringen. Jetzt kommt dann plötzlich die Frucht des Geistes. Friede, Freude, Geduld, Langmut, Friede, Freundlichkeit. Die ganze Palette bis hin zur Selbstbeherrschung, da kommt sie. Und dann sagt er in Vers 29, und ich will ihnen auch eine Pflanzung erwecken zum Ruhen, dass sie nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähung der Heiden nicht mehr tragen müssen. Dann wirst du gesättigt von den Gütern des Hauses Gottes und die Schmähung der Heide, wisst ihr, das ist ja brutal, die hört auf. Ich habe es auch erlebt, wie die Heide dann plötzlich die Ungläubigen nicht mehr geschmäht haben, sondern die waren sogar einig. Erschütternd. 31. Und ihr seid meine Herde, die Schafe meiner Weide, ihr seid Menschen und ich bin euer Gott, spricht Gott, der Herr. Wisst ihr, das Problem ist einfach. Eigentlich ist alles klar. Eigentlich ist alles einfach. Wenn man es tut. Man muss halt tun. Ich muss halt kommen und sagen, Herr, hier bin ich. Wisst ihr, es geht einem manchmal schwer vom Mund, dass man sagt, meine Intelligenz ist zu schwach, um jedes Problem zu lösen. Meine Seelenkräfte, Watchman hat ein Buch geschrieben, die ungeheuren Kräfte der Seele, da widerspreche ich ihm gar nicht. Bloß was das für Kräfte sind, da sage ich lieber nichts. Die reichen auch nicht. Meine Persönlichkeit reicht nicht. Mein Aussehen reicht nicht. Meine geschliffene Brillanz in meinem Denken reicht nicht. Meine sportliche Fitness reicht nicht. Mein Ansehen reicht nicht. Mein Geld reicht nicht. Meine Macht reicht nicht. Nichts reicht. Gar nichts. Wenn man das dann begreift, lese uns zum Schluss nur ganz einfach Psalm 100. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist, er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut und seine Gnade, da steht Bundesgnade, Chesed, dieses gewaltige hebräische Wort, seine Gnade oder Bundesgnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Er hat uns zum Schaf gemacht. Er ist der Hirte. Ich bin in seinem Gatter. Wenn er der Schäferhund erweist, mich zu zwicken, dann ist es recht. Wenn er der Schäferhund zurückholt, dann ist es auch recht. Wenn er mich schert, dann ist es recht. Wenn er mir Futter gibt, dann ist es recht. Wenn er mir das Futter verweigert, dann ist es auch recht. Und die Bibel sagt hier, er ist der Herr. Und der Herr ist gut und er hat eine Bundesgnade. Und die Bibel sagt in dem Psalm, erkennt, dass er Gott ist. Wisst ihr, lass mich das nur sagen. Manchmal tun wir so, wie wenn wir Gott wären. Aber er ist Gott. Manchmal tun wir so, wie wenn wir die Erzhirten wären. Aber er ist der Hirte. Weißt du, und ich bin ein Mensch, ich habe mir das angewöhnt, das ist eine Schande. Mit 59 Jahren habe ich mir angewöhnt, Beschreibungen von Geräten zu lesen. Ich habe früher schon zum Beispiel einen Heimtrainer zusammengeboten und habe ein entscheidendes Gerät vergessen. Wisst ihr warum? Ich habe immer den Glauben gehabt, das kannst du ohne den Dreck. Warum soll ich die komische Beschreibung lesen? Am Schluss, wenn es fertig war, dann konntest du es wieder auseinanderbauen. Manchmal kannst du es auch nicht mehr auseinanderbauen, dann ist es nämlich kaputt. Wisst ihr, dann kommt der Heuchelmensch und sagt, ach ja, das ist ja nicht so wichtig. Kennt ihr das? Aber wenn du plötzlich lernst, die Beschreibung zu lesen, ich habe jetzt ein neues technisches Gerät gekriegt, ich habe das nicht einmal auspackt. Ich habe mich auf das Sofa gelegt und habe die Beschreibung durchgelesen. Und geistlich habe ich das Gleiche lernen müssen. Ich habe lernen müssen, die Beschreibung zu lesen. Kennt ihr die? Diese schwarz-goldene, das gefällt mir am besten, die schwarz-goldene Beschreibung. Die zu lesen. Und dann siehst du plötzlich, wo der Hirte sagt, so und so und so machst du es. Dann ist recht. Oder dass der Hirte über die Beschreibung plötzlich bei deinem Herzen Erleuchtung schenkt. Du begreifst plötzlich, jetzt ist mir alles klar, jetzt weiß ich, was ich tun muss. Wisst ihr, was dann kommt? Dann ist man immer ganz ruhig. Ich bin jetzt ganz ruhig, wenn ich das Gerät auspacke. Ich bin fast sicher, dass ich keinen Fehler mache, wenn ich die Beschreibung gelesen habe. Und genauso ist geistlich. Wenn du die Beschreibung gelesen hast, verinnerlicht hast und verstehst und der Hirte zu dir geredet hat und du weißt es, dann wirst du keinen Fehler machen. Und dann wird nur ein Nebendefekt kommen. Dann wirst du mit den anderen Schafen dich vertragen. Du wirst kein Bock sein. Du wirst ihnen auch nichts vorenthalten und du wirst ihnen nicht das Wasser trüben. Ist das nicht herrlich? Ist doch schon ein Stück Himmel auf Erde. Wisst ihr, wie die Alte gesagt hat? Möge es geschehen, möchte beten. Der Jesus möchte einfach danken, dass du der Erzhirte der Gemeinde bist. Du hast uns erlöst mit deinem kostbaren und teuren Blut. Und dass auch so, wie es im Hesekiel ist, das, was die Menschen kaputt machen, dass du es gut machst. Dass du in der Lage bist, jeden von uns, und danke dir, dass du mich hütest, so jeden von uns hüten kannst und dorthin bringen, wo du es willst, der gute Hirte. Wenn in unserer Mitte nur Leute sind, die gar keine Schäflein sind, dann bist auch du als guter Hirte bereit, ihnen die Tür zu öffnen, dass sie hereinkommen können in den Schafstall und dass sie Weide, Ruhe und Fürsorge und dass sie nämlich Hütung finden, dass du sie hütest. Und dafür danke ich dir. Amen.